Meine Frau hat mich letztes Mal vertreten, meine Gehilfin. Bei mir lief nichts mehr außer die Nase und gehustet habe ich. Sie hat mich da predigt über nicht einen Gottesdienst. Und dann hat sie spontan gepredigt über unsere Jahreslosung. Und am Mittwoch im Gebet haben wir darüber geredet, kurz, ich frage immer, was steht an für Gebet. Und manche von meinen Mitbetern und Mitstreitern sagen, dann predige doch nochmal drüber. Das war so gut, es war so gut. Ich habe meine Frau dann gefragt, ja, was hast du denn gepredigt? Das sagt, ich weiß gar nicht mehr so genau. Okay, ich predige nochmal drüber. Aber es muss so gut gewesen sein, ja. Ich denke, es ist ein gutes Thema und ein wichtiges Thema für uns. Und ich bin dankbar, wenn auch jemand von euch auf mich zukommt und irgendwas zur Predigt sagt, konstruktiv, habe ich verstanden, habe ich nicht verstanden, könntest du noch genauer erklären oder was auch immer. Ich finde es gut, wenn ich ein Feedback von euch bekomme, dass ich nicht über eure Köpfe hinweg predige. Ist ja schön, wenn noch ein paar da sind und dann auch ein Feedback geben können, dass ich ja besser Bescheid weiß. Manches sieht man schon im Gesicht, aber das ist auch fast verdeckt, sieht man fast gar nichts mehr. Deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn ihr das Empfinden habt, ihr habt nichts verstanden, oder wenn ihr das Empfinden habt, das hat mich sehr angesprochen, gebt ein Feedback. Selbst wenn dann immer ein prophetisches Wort da ist, ist auch dort gut, ein Feedback zu geben, damit die Leute wissen, dass es angekommen ist, was sie weitergegeben haben. Ich habe, wie gesagt, die Jahreslosung, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ist die Jahreslosung. 2. Korinther 1, Vers 3, da steht in der alten Übersetzung, der Vater der Barmherzigkeit. Da wird der himmlische Vater als der Vater der Barmherzigkeit bezeichnet. Der Vater zeugt, die Väter zeugen etwas, die bringen Frucht hervor. Wo also der Vater in uns etwas tun kann, kommt Frucht, Barmherzigkeit. Der Teufel ist auch ein Vater der Lüge. Er zeugt auch etwas in uns oder kann was in uns zeugen, aber wenn der Vater oder wenn Gott etwas in uns zeugen kann, dann ist es auch Barmherzigkeit, aber auch andere Dinge. Es kommt eine Frucht aus unserem Leben hervor. Und ich bin so an eine Geschichte erinnert worden, die lange her ist, als ich noch in Biberach war und dort angefangen habe, möchte ich mal sagen, so ein bisschen Feuer zu fangen. Und wir waren damals, ich war damals mit der Jugend, die ich leitete, auf einer Jugendkonferenz, und das Thema war Gebet und dass durch Gebet Erweckung kommt. Und alle waren begeistert, auch ich. Und so haben wir angefangen, jeden Morgen von 6 Uhr bis 7 Uhr zu beten, an den Arbeitstagen. Und so bin ich morgens bald losgefahren und mein Vater, als er mich da noch gesehen hat, hat nur so gemacht. Und haben jeden Arbeitstag nach Biberach gefahren, ins Gebet und anschließend zur Arbeit gefahren. In der damaligen Zeit, wie gesagt, war ich Jugendleiter und ich hatte die Jugend. Am Anfang waren wir zu viert Mitarbeiter, dann war ich alleine und hatte die Jugend. Und ich war auch in der Bibelstunde, ich war auch im Hauskreis und im Gebet. Am Mittwochabend, glaube ich, hatten wir noch Gebet, oder an einem Tag, glaube ich, Donnerstag, weiß ich nicht, da war ich auch. Da war ich auch. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, da war ich noch in der Teestube. Am Freitagabend war ich auch noch. Am Sonntagmorgen war ich noch im Gottesdienst. Und einmal im Monat hatte Ehingen da einen Lobpreisabend. Da war ich oft auch noch. Könnt ihr euch so ungefähr zusammenzählen, wie oft dass ich da irgendwo war in einer Versammlung. Viele Male. Und es war so eine mega gute Zeit. Ich habe mich noch daran erinnert, so einmal im Geschäft, in der Baumschule. Ich hatte, meine Arbeit war dort mit einer Fräse, die ganze Reihen durchzufräsen. Es war ein Zweitaktmotor und es war Sommer und es war sehr heiß. Und der Zweitaktmotor stinkt auch ein bisschen mehr, nicht? Und laut. Und wenn du dann durch jede Reihe durchfährst, dann alles Ungeziefer scheuchst du auf. Und alles Ungeziefer hast du dann. So war es richtig laut, so war es richtig heiß, so war es richtig anstrengend, gestunken hat's. Und ich habe Lobpreislieder gesungen. Laut. Herr, wie gut bist du, deine Gnade, was auch immer. Und mein Chef war damals auch, er wollte mir was sagen und ich habe nichts mehr gehört. Na, ich bin einfach mit meiner Maschine, Herr, du bist gut, alles, groß bist du und wunderbar. Und mein Chef schreit und schreit und ich höre ihn nicht. Und dann sagt er zu meinen Kollegen, so möchte ich fast sagen, spöttisch, ja, der ist dem Himmel nahe. Und da hatte er recht. Und da hatte er recht. Es war so eine mega herrliche Zeit. Und Gott hat in der Zeit so viel getan. Freude war da und Herrlichkeit von Gott war einfach da, dem Himmel nahe. Ich erinnere mich so gern an diese Zeit. Und es war, wie gesagt, manche erinnern sich gern an einen Urlaub. Aber ich erinnere mich so gern an die Zeit. Und ich war immer unterwegs und immer für den Herrn und es war so schön. Und voller Erwartungen, voller Hoffnungen und voller Begeisterung auch vor Gott. Und egal, was gekommen ist, ob der Vater so gemacht hat oder ob der Chef gespottet hat oder was auch immer, die Zeit, die so wenig war, es war einfach himmlisch. Es war himmlisch. Und dann hat es übel seinen Anfang genommen. Wir waren morgens immer, wo wir gebetet haben, zu zweit oder zu dritt. Mit dem einen, mit dem ich gebetet habe, seine Frau kam manchmal auch mit und unterstützte uns. Vielleicht war es auch gut, dass wir nur zu zweit waren, wären wir mehr gewesen, hätte man eine Ausrede gehabt, nicht zu kommen. Aber weil wir nur zu zweit waren, musste man kommen, ja. Konnte ja den einen nicht allein lassen. Und dann kam noch jemand dazu. War toll, jetzt das Gebets, ja, die Frequenz, die Leute, die kamen, wir waren mehr. Es war toll und wir sind ermutigt gewesen. Und diese Person, die dann gekommen ist zum Gebet, hat dann irgendwann angefangen zu beten. Oh, Herr, schenkst doch, dass auch ein Ältester zum Gebet kommt. Und immer wieder hat er gebeten, schenkst doch, dass auch ein Ältester dazukommt. Und dann hat er auch dem Herrn erklärt, wieso, dass es gut ist, dass ein Ältester im Gebet war am Morgen. Er hat es ihm erklärt, Gott. Wir haben es natürlich auch gehört, nicht? Aber er hat es ja Gott erklärt. So betet man ja manchmal. Ja, wenn ein Ältester dabei ist, dann hat unser Gebet ein ganz anderes Gewicht. Eine ganz andere Salbung. Leidenschaft dabei ist. Wir sind ja nur ein paar Grünschnäbel, die beten. Aber wenn ein Ältester kommt, da wird viel mehr passieren, wenn ein Ältester dazu kommt. Und ich dachte so, hat Reicht recht? Dann habe ich auch gebetet, dass ein Ältester kommt und uns unterstützt. Das Gebet ist nicht erhört worden. Und dann dachte ich, wir machen so viel. Ich mache so viel. Wenn ich so meine ganzen Zeiten, wo ich in der Gemeinde bin und wo ich im Gebet, wenn ich das so zusammenzähle, und was machen eigentlich die Ältesten? Und ich fahre jeden Tag in die Stadt. Und die Ältesten, die wohnen in der Stadt. Und die kriegen den Arsch nicht aus den Federn. Und du, wenn du gehst, der Vater so. Und die Ältesten, die kriegen den Arsch nicht aus den Federn. Das geht doch gar nicht, oder? Und dann gab es ein Gespräch mit dem Pastor und habe meinem Unmut so auch ein bisschen Luft gemacht, ja, und eine Auseinandersetzung gehabt mit dem Pastor. Und er hat dann gesagt, ja, die machen eben dies und dies und du machst eben das und das. Das hat mich nicht überzeugt. So ging's. Könnte man? Habe ich. So passiert etwas. Diese bittere Wurzel, diese kleine bittere Wurzel, die am Anfang gekommen ist, durch das ein Ältester, der könnte auch kommen zum Beten, nur einer. Wir hatten damals, glaube ich, 7 Älteste. Nur einer könnte kommen und uns unterstützen. Diese kleine bittere Wurzel hat in meinem Leben, in meinem Herzen Raum gefunden. Und am Ende war Vorwurf, war Enttäuschung, war Richten, war Selbstgerechtigkeit. Ohne es zu merken. Ohne es zu merken. Ich glaubte ja, ich wäre im Recht. Und da war eine Zeit, wie gesagt, die erste Zeit, da war so viel kindliches Vertrauen in die Liebe des Vaters. Und nur die Liebe des Vaters gesehen. Und da war so viel Hoffen auf die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. So viel. Und das ist das, was mir vor den Augen gestanden ist. Und deswegen so viel Freude, so viel Begeisterung, so viel Leichtigkeit, so viel Dankbarkeit, so viel Zuversicht und Hoffnung und so ein Leben im Überfluss. Aber der Blick ist weggegangen von der Liebe des Vaters, weggegangen von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und hingerichtet auf das eigene Tun. Ich mache ja so viel, das eigene Tun. Auf einmal ist nicht mehr die Liebe des Vaters im Mittelpunkt gestanden, sondern das eigene Tun. Und das eigene Tun ist ein Maßstab geworden. Und die Erwartung an andere. Das ist das, was auf einmal dann in den Mittelpunkt gerückt wurde. Was alles kaputt gemacht hat. Was alles kaputt gemacht hat. Letztendlich immer noch jeden Tag zum Gebet gekommen, ja? Immer noch in der Bibelstunde, immer noch in der Jugend, immer noch vorbereitet, immer noch so viele Dinge gemacht, immer noch am Donnerstagabend auch Gebet und immer noch am Sonntag Gottesdienst und immer noch im Lobpreis, wenn die Arche einen Lobpreis hatte und in der Teestube auch noch, immer noch. Äußerlich hat sich gar nichts geändert, aber diese bittere Wurzel hat immer mehr Raum bekommen in meinem Leben. Immer mehr Raum bekommen. Und ich habe es nicht gemerkt. Und eines Tages, ich kann mich noch daran erinnern, da war eine ältere Frau in der Gemeinde und irgendwo, ich habe jemanden besucht und dann kommt die ältere Frau auf mich zu und sagt, ja, er ist stolz geworden. Er ist stolz geworden, sagt sie. Ich kann mich noch gut entsinnen. Und ich dachte bei mir, nö, ich bin nicht stolz geworden. Ich weiß nur, wo der Hase läuft. Und ich hab's drauf. Stolz bin ich nicht. Nee. So habe ich empfunden. Ich habe es nicht gemerkt. Der Blick weg von der Gnade Jesu Christi. Der Blick weg von dem, dass die Liebe des Vaters im Mittelpunkt steht und das, was er tut. Und der Blick auf Selbstgedanken. Selbstbezogenheit. Man merkt es noch nicht mal. Man mag es nicht mehr, sich selber zum Maßstab nehmen. Gibt es viele Beispiele. Und ich könnte von mir viele Beispiele nennen. Viele. Ich weiß noch, am Anfang, als wir verheiratet waren, das erste Jahr, und dann kam Winter und meine Frau bekam Grippe. Eine Woche lang Grippe. Und dann war es immer noch nicht gesund. Und noch länger Grippe, er musste im Bett liegen. Und ich konnte es nicht fassen. Unfassbar für mich. Wie kann man, und dann nochmal, zweimal in einem Winter, so lange Grippe bekommen. Für mich unfassbar. Wenn ich Grippe hatte, oder Erkältung, das ging bei mir 2 Tage, maximal 3. Dann war es wieder gut. Wer meine Mutter kennt, der weiß, was sie für eine Natur hat. Die ist unkaputtbar. Und ich habe etwas von ihr geerbt. Und dann war ich letztendlich, ich will nicht sagen im Kuhstall aufgewachsen, aber jeden Tag im Kuhstall und im Schweinestall und den ganzen Tag draußen. Meine Frau war ein Frühchen, 6 Wochen zu früh auf die Welt gekommen, und dann hat sie in einem Raum mit Klimaanlage gearbeitet. Ist es ein Wunder? Ist es ein Wunder, dass sie öfter krank war und Grippe bekam? Dazu zu sagen, vielleicht noch 8 Monate im Jahr Heizdecke. Nicht ganz. Okay. Aber ist es ein Wunder? Ist es ein Wunder? Kann ich was dafür, dass ich so eine Natur von meiner Mutter mitbekommen habe? Und dass ich so eine Natur hatte, dass wenn irgendwelche Virus kamen, mein Immunsystem hat die einfach weggehauen wie nichts. Aber ich habe das auch von anderen erwartet, oder? Wenn ich nach 3 Tagen gesund bin, dann kannst du doch auch nach 3 Tagen gesund sein, oder? Ein Maßstab, wo man selber stark ist, das kann der andere ja auch, oder? Und nicht 2-mal im Jahr 10 Tage lang krank sein. Im Winter geht gar nicht. Man nimmt sich gern selber und sein eigenes Tun und Machen und was man ist und seine eigene Frömmigkeit, was man betet und tut und fastet, was auch immer. Man nimmt sich zum Maßstab. Barmherzigkeit hat da nicht so viel Raum. Ja? Hat da nicht so viel Raum. Diese Frau sagt zu mir, er ist stolz geworden. Nö, ich weiß, wo der Hase läuft. Ich hab's einfach drauf. Und die bittere Wurzel findet ihren Raum. Die findet ihren Raum. Wenn ich so dran denke, jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet, wie oft meine Frau mich im Krankenhaus besucht hat, als ich krank war. Und wie oft ich sie besucht habe im Krankenhaus, wo sie krank war. Auch grippemäßig haben wir uns ziemlich angeglichen inzwischen. Diese eine Frage, diese kleine bittere Wurzel, nur so ein Gebet. Ich weiß nicht, wieso, dass der Mann das so gebetet hat, ist ja auch egal. Aber nur dieses kleine bittere Wurzel, auch ein Ältester könnte zum Gebet kommen. So fromm hört sich's echt an. Hat Raum bekommen in meinem Leben, in meinem Herz. Wieso bekommt es Raum? Wieso kann es so viel Raum bekommen, kann mein ganzes Leben durchdringen? Wenn zurzeit haben wir ja Corona. Und jetzt ist der Impfstoff da, auch Diskussion um Impfstoff, damit man immun wird gegen Corona. Man kann geimpft werden gegen Dinge, damit man immun wird. Und ich glaube auch, dass letztendlich die Welt oder auch der Teufel uns geimpft hat gegen Barmherzigkeit. Dass wir auch geimpft wurden gegen Barmherzigkeit. Wer kann schon Schwäche zulassen? Wer kann schon offen sein und Schwäche zugeben? überall in der Welt, wo wir Schwäche zugeben, ist nicht gut. Ist nicht gut. Du kriegst eine drauf irgendwo. Ablehnung, was auch immer. Wo du nicht stark bist, wo du nicht gut bist, wo du deine Leistung nicht bringst, ist immer schlecht. Ist immer schlecht. Von klein auf. Du kannst nicht schwach sein. Wenn du Brüder oder Schwestern hast, ist ein Kampf unter den Geschwistern. Wenn du in die Schule gehst, du kannst keine Schwäche zulassen, keine schlechte Note bringen, musst gute Note, dann bekommst du Anerkennung. Wenn du schlecht bist oder wenn du Fehler hast oder irgendwo schwach bist, irgendjemand haut drauf. Irgendjemand lehnt dich ab. Irgendjemand macht dich zur Schnecke oder macht dich nieder oder spottet dich. Amüsiert sich über dich. Geimpft gegen irgendwo eine Schwäche zuzulassen. Geimpft gegen Barmherzigkeit. Du musst stark sein. Du musst gut sein. Ich habe so an die Israeliten gedacht, die durch die Wüste gegangen sind. Und Gott hat so viele Wunder getan bei den Israeliten. Und sie konnten nicht glauben. Sie konnten Gott nicht vertrauen. Obwohl sie so viele Wunder gesehen haben. Wieso nicht? Sie waren geimpft. Sie waren geimpft gegen Vertrauen zu Gott. Sie waren geimpft gegen jedes Vertrauen in Leidenschaft. Leidenschaft ist immer schlecht gewesen für die Israeliten in Ägypten. 400 Jahre lang haben sie von Leidenschaft nur Schlechtes erfahren. Alles, was von oben kommt, ist immer schlecht gewesen. Nur Erwartungen und Strafen und. Und Gott hat ihnen ihre Barmherzigkeit gezeigt und seine Liebe und seine Macht. Und beim Kleinsten, oder es war ja nicht nur kleine Sachen, muss man schon dazu sagen, aber es hat keine Frucht gebracht. Ja, ihr Herz ist immer noch hart geblieben. Kein Vertrauen. Keine Barmherzigkeit. Weder untereinander noch, wie gesagt, auch keine Barmherzigkeit untereinander, noch kein Vertrauen zu Gott. Die Bibel sagt, ihr Herz ist hart geblieben. Bei all dem, was Gott getan hat, ist ihr Herz hart geblieben. Und wenn es hart ist, wird es keine Barmherzigkeit hervorbringen können. Egal, was Gott tut. Und in dieser Hartherzigkeit oder auch in dieser Selbstbezogenheit, mit der wir geimpft sind, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. In dieser Selbstbezogenheit. Verteidige dich selbst, dann bist du verteilt. In dieser Selbstbezogenheit findet die bittere Wurzel Raum. Findet Raum und zerstört letztendlich alles. In unserem Leistungsdenken, in was auch immer, in unserer Ablehnung, sie findet Raum. Ich weiß nicht, was Margot letztes Mal schon gebracht hat. Ich habe so, könnte man das nächste Bild? Wie werde ich barmherzig? Nächste kommt. Wie werde ich barmherzig? Der erste Punkt ist nochmal, wie gesagt, doppelt genäht hält vielleicht besser, weil Margot das letztes Mal schon noch gemacht hat. Wir vergessen so schnell, wie viel Barmherzigkeit wir empfangen haben. Die erste Gemeinde in Jerusalem, die haben jeden Tag sind sie zusammengekommen und haben Abendmahl gefeiert. Sie haben Barmherzigkeit gegessen und getrunken. Jeden Tag etwas empfangen, nicht nur bekannt, ist ja auch ein Bekenntnis, jeden Tag. Diese Glaubenshaltung oder diese Glaubenshandlung ausgeübt und Abendmahl gefeiert. Jeden Tag Barmherzigkeit. Jeden Tag, wo sie das Brot gegessen haben und den Wein getrunken haben. Jeden Tag die Barmherzigkeit Gottes eingenommen. Jeden Tag sein Leib für uns hingegeben, jeden Tag sein Blut für uns vergossen, jeden Tag vor Augen. Hey, so viel Barmherzigkeit, bei all dem, was in unserem Herz ist, dass es ankommt, dass diese Saat ankommt, dass wir es nicht vergessen, diese Gewissheit, hey, wir haben so viel Barmherzigkeit. Und was ist passiert damals in der Gemeinde? Irgendwann sind die hebräischen Witwen, die haben jeden Tag was zu versorgt worden, mit Almosen, mit Essen, das sie gebraucht haben, aber die nicht-hebräischen, die von auswärts gekommen sind, die wurden nicht bedacht. Die gingen leer aus. Abendmahl gefeiert, die Barmherzigkeit Gottes groß gemacht und dann mit den Ausländern, in Anführungszeichen, oder mit denen, war es ein Nationalstolz, wie auch immer, keine Barmherzigkeit. Und es kam Bitterkeit auf. Und es kam Rebellion gegen Leidenschaft auf. Abendmahl gefeiert, aber das, was letztendlich das Abendmahl ausmacht, an einem Punkt nicht mehr ausgelebt. Bitterkeit kam auf. Es ist nicht mehr Barmherzigkeit gelebt worden, sondern Rebellion und Ablehnung. Eine Kleinigkeit, mir ist keine Kleinigkeit, aber ein Ansatz, wo die Gemeinde großen Schaden genommen hat durch das. Die Einmütigkeit war dahin. Wir feiern Abendmahl und so viel, wie gesagt, singen wir und unser Leben ist dann oft, es ist nicht tief angekommen. Die Wahrheit, was Gott für uns getan hat, ist nicht so tief im Herz. Oder es gibt dieses Beispiel, und es wäre ein Beispiel, auch vielleicht mal darüber zu predigen, wo Jesus das Reich Gottes beschreibt und sagt, wie ein Perlensammler, ein Kaufmann, der Perlen sammelt, und er hat eine große Perle gefunden und er gibt alle anderen Perlen dafür. Aber dann hat man diese große Perle und was tut man jetzt? Jetzt schaut man wieder auf die anderen Perlen. Jetzt sind die anderen Perlen wieder wichtig. Was man eigentlich alles an menschlichem Ansehen oder Dinge, Vertrauen und was auch immer, jetzt kommen andere Dinge. Das hat man ja, jetzt sind die anderen Dinge wieder wichtig und das Wertvollste, was man hat, die edle, große Perle, die rückt immer mehr an die Seite. Die hat man ja, okay, aber den Reichtum, den man hat in dem, was man im Reich Gottes hat oder durchs Reich Gottes, an Barmherzigkeit, das verliert an Bedeutung. Das wird nicht mehr so wichtig. Andere Dinge werden wichtiger. Und wie gesagt, vor allem Selbstbezogenheit ist mir wichtig. Der nächste Punkt, ist jetzt meine Gerätschaft nicht so, oder ist es bei euch? Brauche ich Barmherzigkeit von anderen? Ich schon. Ich brauch's. Und manchmal glaubt man vielleicht, ja, ich brauch's. Und es ist gut, dass wir einander brauchen. Die Bibel sagt einmal, und wenn das Auge zum Ohr spreche oder wie auch immer, ich brauche dich nicht. Du brauchst den anderen. Du brauchst ihn. Du machst dir selber was vor, wenn du glaubst, du brauchst den anderen nicht. Oder du brauchst Gemeinde nicht oder was auch immer. Du brauchst den anderen. Wenn du nicht verstehst und siehst und glaubst und so selbstbezogen bist, dann hast du keine Erkenntnis der Wahrheit. Du brauchst den anderen. Es ist stolz zu sagen, ich brauche niemand. Ich brauche niemand. Ich habe das Wort, kann lesen und. Du brauchst den anderen. Und wir brauchen einander. Auch das Urteilsvermögen vom anderen, dass wir uns einander was sagen lassen können, konstruktiv. Wir brauchen einander. Wir müssen einander etwas sagen lassen können. zu sagen, ich brauche niemand, du bist unbarmherzig, du wirst unbarmherzig sein. Das ist ein Punkt und der nächste Punkt ist, kann ich barmherzig mit mir selber sein? Manche Menschen tun sich schwer, sich selber zu vergeben. Wenn ich mir selber nicht vergeben kann, kann ich auch den anderen nicht vergeben. Wenn ich, und wie gesagt, es ist ein Gesetz von Saat und Ernte, und die Menschen, oder den Teufel, der sät so viel Verdammnis in uns hinein, dass wir dann selber uns verdammen. Dass wir uns selber verdammen. Und uns immer wieder selber Vorwürfe machen. Wo wir uns selber Vorwürfe machen, können wir nicht barmherzig sein. Und wir glauben nicht an die Gnade und an die Barmherzigkeit Gottes. Manchmal macht man wirklich schwere Fehler. Und wir glauben nicht an die Gnade Gottes. Wir machen uns Vorwürfe. Solange wir uns Vorwürfe machen, glauben wir nicht an die Barmherzigkeit und an die Gnade Gottes. Wir stellen Gott als Lügner dar, letztendlich. Sagen, nee, kannst du mich vergeben, so schlimm, wie das war. Manchmal fressen wir es auch nur in uns hinein, diese uns selber nicht vergeben können. Aber auch das bringt Frucht hervor in uns, nämlich, dass wir mit den anderen letztendlich nicht barmherzig sind. Oder den anderen, das, was in uns ist, an Unbarmherzigkeit und Vorwurf und falsch gemacht, auf die anderen legen. Ohne es zu merken, legen wir es auf die anderen. Und dann bist du unzufrieden mit dir. So ging es mir oft. Und was passiert, wenn die Frau irgendwas irgendwo, dann gibst du es weiter. Innerlich mit dir nicht zufrieden. Und irgendwas macht die Frau, die nicht, nur eine kleine, regt dich so auf. Das regt dich auf. Ich kenne diese Gefühle sehr gut. Und dann bist du am Ende auch unbarmherzig, dann gibst du es weiter. Es ist so wichtig, dass wir uns mit uns barmherzig sind. Es ist so wichtig, dass wir uns annehmen können, dass uns ein Ja, wenn wir zu uns ein Ja haben und zu der Gnade Gottes, die zu uns ist, dann werden wir es auch mit den anderen haben. Wir werden ein leichtes, schönes, freies Leben haben. Aber da, wo wir uns selber verdammen oder unzufrieden mit uns selber sind, mit dem, was wir sind oder was wir getan haben, irgendwann kommt es sehr oft auf die anderen. Sehr oft auf die anderen. Und die anderen leiden dann auch mit darunter, weil wir uns nicht vergeben können. Das sind so die wichtigen Punkte. Habe ich noch einen? So kann ich Barmherzigkeit weitergeben. So kann ich Barmherzigkeit weitergeben. Es ist nicht unmöglich. Wir können lernen, wir können Dinge tun, aber wir kommen immer an unsere Grenzen mit Barmherzigkeit. An dem, was in unserem Herzen ist und wie gesagt, wie wir so geprägt sind, aber wir kommen an unsere Grenzen mit uns. Segnen, die uns fluchen und bitten für die, die uns beleidigen. Denen, den Unterrock noch geben, die den Mantel nehmen. Wir kommen an unsere Grenzen. Höher achten den anderen wie uns selbst, aber wenn wir diese Wahrheiten in uns haben, dann können wir barmherzig werden. Ein Gedanke, den ich zum Schluss noch habe, ist, der mir eingefallen ist, einfach ist der Psalm 51, der Bußpsalm. Zwei Verse habe ich vom Bußpsalm für heute Morgen noch und das ist letztendlich ein Bußpsalm von David. Und wir wissen diese Geschichte, als David Ehebruch begangen hat. Und ein Prophet kam zu ihm und hat ihm eine Frage gestellt, was passiert mit dem, der so viel Schafe hat und dann, als er Besuch bekommen hat, ein anderes, das Schaf eines anderen geschlachtet hat. Und David, vierfach soll man es von ihm nehmen, sterben soll er. Die ganze Selbstgerechtigkeit hat hier David zum Ausdruck gebracht. Er hat nicht gemerkt, dass er selber es war. Der Prophet musste ihm sagen, du selber. So selbstgerecht war David. Obwohl er gesündigt hatte, er hat nicht gemerkt, wie er eigentlich drauf war, selbstgerecht. Andere schnell beim Richten und den Splitter im Auge des Nächsten sieht man natürlich wie, viel schneller wie den eigenen Balken. Und David bittet hier, erschaffe in mir Gott ein reines Herz. Ich habe vom harten Herz ein paar Gedanken weitergegeben und erneuere in mir einen festen Geist. Ich habe euch dieses Brot gezeigt, das mit dem Schimmel durchschimmelt war. David hat gemerkt, da ist was kaputt gegangen. Da ist was kaputt gegangen im Geist. Er braucht einen neuen Geist. Diese bittere Wurzel hat so viel zerfressen in ihm. Einen neuen Geist, da muss was Neues passieren bei mir. Das war so, da muss etwas Neues, etwas erneuert werden in mir. Und dann in Vers 14, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Ich habe es zu Anfang gesagt mit meinem Beispiel. Die erste Zeit, da war so viel die Liebe des Vaters und die Gnade von Jesus und so eine Leichtigkeit und so eine Freudigkeit im Herrn, in der Gnade, die mir widerfahren ist. Wie gut ist Gott, wie gut ist Gott. Lasst uns beten, wie gut ist Gott. Lasst uns in die Bibelstunde, wie gut ist Gott. Lasst uns in den Hauskreis gehen, wie gut. Lasst uns ins Lobpreis gehen, wie gut ist Gott. Die Freude am Heil. Noch mehr für den Herrn zu tun, die Freude am Heil. Aber diese Freude am Heil hat er verloren. Durch Sünde. Was kam? Selbstgerechtigkeit. Und ein Maßstab für andere setzen. Selbstbezogenheit kam. Nicht mehr die Freude an dem, was Gott getan hat, sondern was man selber tut und was die anderen tun und was man hat und nicht hat. Darauf war der Blick fixiert und das war dann letztendlich das, was auch ein David ausgemacht hat, viele andere auch, worin sie dann gefallen sind, ohne es zu merken. Ohne es zu merken. So schleichend geht es. Ohne dass man es merkt. Er hat nicht gemerkt, irgendwann hat David gesagt, eins hätte ich gern, zu bleiben im Hause des Herrn, alle Tage. Da war die Freude am Heil noch da. Wo er immer Gottesdienste gefeiert hat und wo er es gern hatte, Gottesdienste zu feiern. Aber er hat es nicht gemerkt, wie gesagt, dass er das verloren hat, die Freude am Herrn. Und Selbstbezogenheit und selber machen und Erwartung an die anderen hat sein Leben bestimmt letztendlich. Und es ist alles kaputt gegangen an der Beziehung zu Gott. Der Vater ist der Vater, der himmlische Vater ist der Vater der Barmherzigkeit. Er zeugt in uns Barmherzigkeit. Mir gesagt, dieses Beispiel, das mir so gekommen ist, das ist ja schon 30 Jahre her, über 30 Jahre, das hat mir viel gegeben und hat mich erinnert. Und wo ich mich immer wieder auch fragen muss, wie bist du heute drauf? Was ist heute dein Maßstab? Wo ist heute deine Quelle? Was ist heute in dir? Die Freude am Heil. Die Freude an dem, was Gott getan hat oder das mein Leben bestimmt. Oder ich muss und ich erwarte. Ich erwarte auch vieles von der Gemeinde. Ihr erwartet auch viel von mir. Nicht zu Unrecht. Eigentlich auch nicht zu Unrecht. Aber wer kann alles erfüllen? Ich möchte alles vom himmlischen Vater erwarten. Ich möchte alles vom himmlischen Vater erwarten, dass er tut in unseren Herzen. Nicht zu beten, unter Ältesten, und der muss kommen. Den Ältesten zu segnen ist eins. Ich erwarte, dass er das und das und das tut. Ich möchte alles vom Vater erwarten, dass er mein Herz verändert. Ich möchte alles vom Vater erwarten, dass er in euch das angefangene Werk vollendet. Das möchte ich erwarten. Ich möchte auf den Vater sehen und das, was er für mich getan hat. Und das, was er schon in meinem Leben verändert hat. Ich möchte sehen, wie viel Barmherzigkeit von euch zu mir gekommen ist und von meiner Frau zu mir gekommen ist. Und ich schwebe aus diesem Raum. Ich schwebe aus. So schön. Und so getragen. Und so getragen von der Gnade, die von Gott kommt. Ich möchte noch eine ganz kurze Zeit mit euch verbringen, wo wir still sind. Die Frage, wo wir uns die Frage stellen können, wie sieht es in meinem Herz aus? Worauf, ja, bin ich gerichtet?
Amen. Es hat mal jemand gesagt, wenn mein Mann in der Predigt immer solche Storys über mich erzählen würde, ich würde mit Erbsen schießen. Ich schieße nicht mit Erbsen, es ist einfach die Wahrheit. Es gibt immer noch ein paar Kranke, die Corona hatten und die lang brauchen, um auf die Beine zu kommen, unter anderem der Thomas, Silas hat relativ lang gebraucht, Johanna. Haben wir am Freitag auch noch speziell gebetet, weil sie ja schwanger ist. Und ich weiß nicht, wer sonst gerade noch krank ist oder wem es nicht gut geht. Ich denke, wir stehen einfach auch noch auf und beten auch so für die Leute, die gerade noch drin hängen, vielleicht auch frisch drin hängen, von dem wir gerade nichts wissen und auch alles andere, was uns gerade so nachläuft. Ja, und eben auch im Schutz. Lea. Ja. Wer könnte denn? Martin? Martin? Magst du laut beten? Magst du beten für die Leute?